Herzlich willkommen zu Alman Arabica. Und eigentlich wollte ich jetzt einen anderen Song, warte mal, ich wollte eigentlich einen anderen Song abspielen, warte mal.
Was von Xavier?
Nee, erstmal hallo Karl.
Hallo, hallo Xavier.
Ich hoffe, es sieht dir gut, wa?
Boah, ich hab so ein bisschen heute.
Ich bin gerade auf einer Ferienrundfahrt in Berlin, wa?
Ich sehe schon, dass du ein bisschen Berliner hast, wa?
Ja, aber wir sind hier mit so einer Hochzeitsgesellschaft unterwegs gerade. Die haben uns aufgegabelt und wir fahren hier ganz entspannt gerade über den See, wa? Und da muss man auch mal sagen, hätte ich nicht gedacht, dass es so schöne Ecken in Berlin gibt.
Ja, gibt wunderschöne Ecken, ne? Man muss aufpassen, dass man immer schön geradeaus guckt, aber ansonsten schöne Ecken auch in Berlin, ja? Schöne Ecken.
Ja. Also wir sind hier gerade auf dem Tegeler See unterwegs, ne?
Tegeler See, schön.
Tegeler See, und ich sage ganz ehrlich, ich hatte heute schon Lachflecht, denn in der Tegeler See gibt es eine Green-Wix-Promenade.
Green-Wix-Promenade.
Die Green-Wix-Promenade, sind wir angelegt, wa? Und da haben wir uns, die anderen, die haben sich, die sitzen gerade ein bisschen abseits, haben sich Korn reingezwiebelt, wa? Und ich dachte, nee, ich mache es nicht. Ich schreibe lustige zusätzliche Satzzeichen und Buchstaben an dafür geeignete Straßenschilder. Und ich habe aus der Green-Wix-Promenade die Green-Wix-Promenade gemacht. Aber sag's keinem, das ist strafrechtlich relevant.
Woher weißt du, dass es da eine Green-Wix-Promenade gibt?
Naja, ich kenne mich aus hier in der Lokale.
Welche öffentlich-rechtliche Reportage wurde denn da schon wieder voll monetarisiert durchlaufen gelassen?
Wenn du glaubst, dass ich nicht meine Ortskenntnisse aus dem Berliner Tegeler Umkreis mit einsetzen würde, hast du dich aber getäuscht.
Ich habe 4,5 Jahre in Berlin gewohnt, ich wusste nicht, dass es das gibt.
Ja. Sage ich ganz ehrlich. Auf jeden Fall sitze ich jetzt ein bisschen abreißt. Die alten Herren, die sind alle so ein bisschen am Einnicken, ja. Die haben auch alle so Deutschlandhüte auf und so. Die sitzen da jetzt ein bisschen, die Fähre tut so sein Übriges. Schön. Und das ist auch tatsächlich keine klassische Fähre, sondern die wird mit Handbetrieb betrieben. Ne? Wir verbrennen hier keine, nur für den Fall, dass hier wieder ein paar Linke zu hören, sondern wir treten das. Ne? Ich trete gleichzeitig. Also wenn ich gerade ein bisschen schwitze, wenn ich mich schwitzig anhöre, dann deswegen, weil ich hier trete.
Ein paar linke Leute, deren Hauptaufgabe und Job ist, andere Menschen, freischaffende, gute Menschen auf Twitter zu canceln.
Ehrlich, Alter, wirklich.
Die also, sogenannte Twitter-Culture-Szene.
Ekelhaft.
Das größte Problem
aber
für uns.
Aber wie geht's dir?
Mir geht's gut, aber ich bin gerade jetzt, wo du es erzählt hast, schon wieder stinksauer, weil ich bin gerade an einer sozialwissenschaftlichen Studie auch dran. Also wir releasen das Paper dann auch wahrscheinlich irgendwann 2032 ungefähr. Dass ich der Meinung bin, und da habe ich auch einige hochrangige Menschen vom Verfassungsschutz hinter mir, aber ich darf da keine Namen nennen an der Stelle. Nur so viel sind sehr hoch im Amt. Ja, das kann ich schon mal sagen, sind sehr hoch im Amt. Und da geht es darum, dass wir relativ stichhaltig, wenn auch fundiert, beweisen wollen, Links-Twitter die größte Gefahr für die Demokratie in Deutschland ist. Ja.
Scheiß Linke.
Scheiß Links-Twitter.
Nee, nicht den.
So heißt die Studie, ne?
Scheiß-Links-Twitter.
Ja. Scheiß-Links-Twitter. Das ist so eine Gruppe von durchs Internet cancelnden Kindern, die eine Gefahr für Verfassung und Freiheit sind.
Durchs Internet cancelnde Kinder. Oh Gott, da ist mir fast mein Ipanema aus der Hand gerutscht, ey. Also wirklich, sag ich dir. Ja,
da ist mir fast mein schöner Weißwein aus der europäischen Region. Übrigens, Freunde, ich will eins sagen, weil wir es in den Kommentaren gelesen haben. Weißwein aus Tetrapacks ist immer noch Haute Couture. Haute Couture ist ja
High Fashion. Weißwein aus Tetrapacks, Weißwein aus Tetrapacks ist auch immer noch ein angesehenes Getränk auf Sylt.
Ja, das stimmt. Oh, Sylt, apropos, ne? Wollen wir da, soll ich da mal, hast du Bock, dass ich direkt wütend werde?
Wir haben ja Pandoras Box geöffnet mit der kleinen Bildschlagzeile aus dem letzten Podcast. Vielleicht erinnert euch noch drauf. Karl hat ganz am Ende gesagt, 9 Euro Sylt. Und ich vertrete definitiv folgende Position, bevor du deinen Vortrag und deinen wütenden Vortrag machst. Ich sage, wenn Sylt fällt, fällt Deutschland. Ja.
Wir müssen Sylt verteidigen wie Isengard. Das ist auch meine...
Wo war Gondor, als Sylt angegriffen wurde?
Nee, ich will was sagen. Letzte Woche dachte ich, dass das ein Spaß ist.
Nee, das ist wirklich so.
Als ich das letzte Mal diese Bildüberschrift gelesen habe, dachte ich, Mensch, das ist ja ein Witz, ne? Proletariat zu den Gläsern und ab nach Sylt. Dass das so eine lustige Reaktion aus dem Internet gewesen ist, weil ja ein paar reiche Menschen oder sagen wir mal Vermögende oder sagen wir mal, um bei Friedrich Merz zu bleiben, Menschen in der Mittelständler gesagt haben, dass sie Angst haben vor den ganzen Hartz-IV-Familien, die dann jetzt nach Sylt fahren. Das war ja die ursprüngliche Aussage. Und daraufhin haben sich ja dann ein paar Jugendliche zusammengetan und gesagt, Mensch, pass mal auf, wir machen jetzt aus Sylt den Ballermann. Und das fand ich ein lustiges Meme. Aber jetzt, so langsam, habe ich das Gefühl, dass sie das ernst meinen. Weil das ist jetzt eine Woche passiert und da wird Merch verkauft und da wird sich organisiert und Termine werden auch. Und ich denke mir so, das ist doch nicht euer Scheiß ernst. Ihr meint das doch nicht ernst. Ihr meint doch nicht ernsthaft, dass es eine gute Idee ist, dass eine Szene, die jetzt nicht so wirklich gesellschaftlich Akzeptanz findest, wo alle sagen so, nee, also will ich nichts mehr zu tun haben, mit links oder mit
Scheiß Linke
an der Scheiß Linke und Scheiß Grüne. Mit denen will ich Kriegstreiber, mit denen will ich nichts zu tun haben. Er kam raus, Entschuldigung, das ist wie Husten.
Krackschau. Wie Husten. Das hatte auch wirklich halbes Räuspern.
Ja, wie Husten. Und dann wollen die jetzt nach Sylt und wollen da irgendwie die Promenade kaputt machen und den Reichen in den Hinterhof scheißen und so. Und ich denke mir so, wenn ihr das wirklich macht, dann tut ihr niemandem etwas Gutes außer euch selbst. Das ist dann so ein komplettes Haha, hihi, ich mach das, damit ich ein bisschen Spaß habe. Aber das wird den Graben zwischen Mittelstand und Armut noch weiter auseinanderzimpern. Das ist ganz schlimm. Was da die Bildzeitung draus macht, asoziale Linke randalieren auf Sylt und so. Wenn ich die Überschriften nur jetzt schon so vor mir sehe, habe ich schon keinen Bock, sollte man nicht machen. Ich dachte, es wäre ein Meme. Ich dachte, man macht ein bisschen Internetspaß und das war auch witzig. Ich habe viel Witziges da gelesen, aber jetzt, wo sich so langsam anbahnt, dass die das ernst meinen könnten, bitte macht das nicht. Bitte nicht. Bitte nicht.
Doch, ich sage, bitte lass dir gut gehen. Lass dir gut gehen. Ganz nach Finn-Klima-Methode einfach mal abreißen. Einfach mal hinfahren und einfach auch mal sagen, wie können wir unsere Community am schlechtesten präsentieren? Und das ist ja auch gerade für die Jugendbewegung sehr, sehr wichtig, sich gleichmäßig schlecht präsentieren. Ja. Lass dir gut gehen einfach. Geht hin, 9-Euro-Ticket, billiger Weißwein aus Tetrapacks, ist immer noch Wein, feuerfrei. Einfach, ich meine, was soll schon passieren, dass sich der Staat vor eine reiche Community und Gesellschaft stellt und dann einfach junge, arme Leute niederknüppelt.
Das wird doch nicht passieren, oder?
Das wird doch nicht passieren.
Die werden doch da keine 250 Panzerwagen nach Sylt fahren, oder doch?
Nein. Ach, da wird doch nicht die einzige Zufahrt nach Sylt gesperrt.
So ein Schwachsinn.
Das wird doch, da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen.
Ich fände es also fernab davon, dass ja die Leute aus Sylt wahrscheinlich wirklich fernab einfach jeden Bezug zur Realität verloren haben und nicht realisieren, dass nur weil die da jetzt für 9 Euro mit dem Ticket nach Sylt fahren.
Apropos, ich sehe jetzt übrigens seit neuestem auch im Schweizer Mittelland überall Sticker von Sylt. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Aber an den ganzen Porsche Panameras und an den Cayennes und an den Macans sind überall Sylt-Aufkleber. Ach du Scheiße, das wusste ich gar nicht.
Aber was, warum?
Das ist mir jetzt, nee, das, kennst du das? Das sind diese kleinen, also die Insel als der Umriss der Insel, der geografische Umriss der Insel als Sticker auf dem Auto.
Ach so, meinst du einfach nur so ein...
Ja, ganz dezent so, der Sylter Untergrund. Der Sylter Untergrund in der Schweiz, das musst du dir mal vorstellen, Alter. Ich fahre rum, gucke aus meinem Lamborghini Urus raus und mit 4500 Umdrehungen und denke, was ist das denn für ein überprivilegierter Scheiß hier? So, was soll das denn? Wie könnt ihr das wagen mit dem Sylt?
Also ist das so ein Ding, was man in so einem Ferienliedchen bekommt oder was?
Das ist anscheinend, genau, du kriegst das auf Sylt, du kannst es auch im Internet bestellen. Warte mal, wir müssen mal.
Also du kannst auch einfach sagen, nee, Sylt ist mir jetzt erstmal ein bisschen zu teuer, aber ich möchte der Nachbarschaft trotzdem sagen, dass ich auf Sylt war.
Tatsächlich habe ich, nee, in der Schweiz ist das nicht zu teuer, was kostet die Welt, wa? Ich habe tatsächlich als kleine Guerilla-Aktion mir 100 solche Sticker gestellt und jedes Mal, wenn ich so ein kleines Geringverdiener-Clio sehe oder so ein Polo, sticker ich das da drauf für den absoluten Widerspruch. Und dann will ich mal gucken, wie das aussieht in der Nachbarschaft, wenn ich an dem Auto nochmal vorbeigehe in 2-3 Wochen und der mit einem Sylt, mit einem Sylt-Sticker am Clio durch Kreuzberg gefahren ist. Ja?
Im Primus. Ich sag ja immer, lieber auf Krampf Lamborghini geleased als Prius gefahren. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden.
Absolut korrekt.
Ja, das muss jeder für sich selber entscheiden. Da muss man, wie gesagt, ne, da gibt es die ein oder andere Möglichkeit. Ne, kontaktiert mich ganz gerne. Ich habe da einen Cousin bei der Deutschen Bank sitzen und ein anderer sitzt bei Mercedes. Also wenn ihr ein Auto weit über euren Verhältnissen leasen wollt, da können wir was organisieren. Auch ein folgender Unfall für die Vollkaskoversicherung können wir dann organisieren. Da ist einiges möglich. Übrigens eine Geschäftsstruktur, die existiert, ne, in Berlin.
Klar, ich möchte kurz herausheben, dass du dich hier gerade als kleine Großfamilie geäußert hast und mit allen möglichen Vernetzungen in allen möglichen wichtigen Entscheiderpositionen ausgestattet bist. Ne?
Ja, ja.
Banken, Autohäuser.
Das ist das heilige Triumvirat, ne? Einen bei der Bank, einen bei Mercedes und einen, der eine alte Kiste hat, mit der dir bei der Kreuzung ordentlich von der Seite reinrammelt. Das ist das heilige Triumvirat. Mehr brauchst du nicht, um glücklich zu sein im Leben. Ne?
Ja.
Absolut. An die Sylter übrigens. Falls die Sylter, ich möchte den Satz noch abschließen. Danach können wir in schwere Themen reingehen. An die Sylter, falls die Sylter, weil die High Society hört ja hier zu. Wir sind ja der Podcast der High Society. Der Podcast der Vermögenden, der Mittelschicht, der gehobenen Mittelschicht.
Der gehobene Mittelschicht.
Würde ich schon sagen, ja. Wir haben überdurchschnittlich gut beladene Zuhörer und
überschnittlich gut beladen.
Ja, und reich sind sie auch. Deswegen an die Sylter, macht euch keine Gedanken. Nur weil das Ticket jetzt 9 Euro kostet, können die sich immer noch nicht ein Wochenende, wo die Übernachtung 780 Euro kostet, leisten. So eine Hartz-IV-Familie wird da nicht sich auf einmal denken, ja Mensch, wenn wir uns die 30 Euro Anfahrt jetzt sparen, dann sind die 700 Euro Hotelkosten fürs Wochenende schon mal drin. Das passiert nicht. Wird nicht passieren. Die können auch so nicht. Naja.
Ja.
Schade.
So, lass dir gut gehen. Das nehmen wir jetzt einfach mal als Anlass, um das anzusprechen, was Olli Schulz und Jan nicht geschafft haben, in ihrem eigenen Podcast durchzukauen. Und da möchte ich den ersten Podcast-Beef des Jahres vom Zaun treten. Ihr kleinen, baitenden Wichser.
Hast du den auch gehört?
Ich höre ja sowieso.
Ich habe ihn gehört.
Ich höre ja immer fest und flauschig. Ne? Und ich fand's ja.
Ich habe ihn nicht gehört. Ich höre ihn nicht immer. Und jetzt habe ich ihn gehört und ich wurde enttäuscht.
Naja, ich wusste, dass sie das nicht ansprechen. Das war vollkommen klar. Weil die haben so eine Regel, dass eigentlich nicht über Inhalte von Magazin Royal gesprochen wird. Das machen die nicht.
Ja?
Da kommt, Olli Schulz kommt vielleicht mal bei so einem richtig heftigen Expose, kommt der mal mit so einem Nebensatz, so nach dem Motto, oh, was du da wieder gemacht hast oder deine Redaktion, das ist ja der Ultraknaller. Und dann wird das direkt von Jan abgewimmelt. Also die sprechen da nie drüber. Legit, absolut nie.
Also ich muss ja mal sagen, war Olli Schulz hat den offenen Brief von Alice Schwarzer hier verteidigt.
Ja.
Das war ja eine ganz weirde Situation. Hast du die vor ihr gehört?
Nee, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Die muss aber dann in den letzten anderthalb Wochen rausgekommen sein, weil,
ja, ist sie.
Weil die haben wir sind jetzt Stand vor anderthalb Wochen und aktuelle Folge gehört, weil auch wir gedacht haben, dass vielleicht da was kommt.
Oh, ja? Ja, aber es ist nicht zu kommen. Ich wurde gebaitet.
Jetzt hör mir mal zu. Bevor wir über das Thema sprechen, Isa hatte eine Theorie und die war so brillant, dass ich da gar nicht selber drauf gekommen bin. Ne? Also ich weiß nicht, ob brillant oder weit weggeholt, das musst du mir jetzt sagen. Ich habe es ja noch nicht öffentlich verkündet. Isa hat gesagt, was ist denn, wenn diese ganzen Screenshots und WhatsApp-Verläufe von Olli Schulz gekommen sind? Dass der auf dem Hausboot saß und sich dann gedacht hat, ja Mensch, Jan, also du glaubst gar nicht, was ich hier bei Finn gerade gelesen habe, auf dem Handy, das hier rumliegt.
Ach du Scheiße, und er kennt das Passwort.
Er kennt das Passwort oder was auch immer. Weil da muss ja irgendein heftiger Kontakt muss ja gesagt haben, yo, lass mal machen. Ist natürlich wahrscheinlich sehr weit hergeholt. Das ist eine absolute Mutmaßung. Aber ich fand den Gedanken dahinter ganz interessant, muss ich sagen.
Also. Das ist ja, also da habe ich auch nicht, ich denke darüber nach gerade, wa?
Krass. Also nee, ich glaube ja nicht. Also wir reden übrigens über den Fall und den Fall vom Fall von Finn Kliemann.
Ja. Wir reden jetzt über Finn Kliemann.
Wir werden jetzt über Finn Kliemann reden und ich bin sehr, sehr gespannt, weil wir werden es beide schon im Stream durchgearbeitet haben, aber vielleicht trotzdem unterschiedliche Positionen, also in einzelnen Punkten, also nicht unterschiedliche Positionen, aber Interpretationen von gewissen Sachen, so wie du da gerade was Neues präsentiert hast. Das ist ja sehr, sehr spannend. Ich glaube, dass ich, also da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, war. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber wir werden über Finn Kliemann sprechen. Ich denke, ihr habt es alle mitbekommen. Ich rolle es nochmal ganz kurz auf. Magazin Royale vom Freitag, das ist ein Vorab-Release gewesen, hat Finn Kliemann gottlos jede letzte Ehre in seinem linken Hippie-Körper getaucht.
Ja.
Es ist der Sturz, den man als Skateboarder hat, der einfach dich in den Rollstuhl bringt. Das ist das gewesen, was Jan gemacht hat. Und das mit einer Skrupellosigkeit und einer Enttäuschung gleichzeitig, die seinesgleichen sucht. Denn da geht es nicht nur um Spendenbetrug, der gar nicht so hoch bewertet wird. Ich habe ja ein bisschen verzögert geguckt, der Spendenbetrug ist das Hauptding, aber es ist es gar nicht. Es geht um Masken, eine Maskenaffäre, ein Maskenbetrug. Und der sucht, da hat wirklich jemand im Ablaufbuch der CDU seine Interpretation, seine Inspiration geholt und das einfach skrupellos durchgezogen. Holy shit. Die Beweise sind erdrückend.
Ja.
Erdrückend, dass sie keinerlei Rechtfertigung eigentlich zulassen oder zumindest Entschuldigung. Also Entschuldigung schon, natürlich sollte man immer zulassen, aber keine Erklärung Spielraum lassen. Und da muss man einfach sagen, also...
Ja, Finn Kliemann ist beteiligt in einer Firma, Global Tactic heißt sie, und die haben wohl angefangen, irgendwie so in so einer Garage hat der Typ angefangen, ein bisschen fairen Merch zu verteilen. Ne? Der hat in Portugal produzieren lassen, Portugal hat eine ganz gute Adresse dafür, wenn du nach europäischem Standard und UN-Menschenrechten fairen Shit herstellen willst, dann ist Portugal da eigentlich immer ganz nice und die waren halt 100% cruelty-free, vegan, ohne Ausbeutung, faire Bezahlung, gerechte Arbeitszeiten. So, weißt du, was man so kriegen kann im Kapitalismus? Das Beste, was man so in einem dreckigen System kriegen kann. Und Finn dachte sich, ist eine geile Geschichte, da produziere ich meinen Merch, da mache ich meinen ganzen Shit und dann steige ich dann auch irgendwann damit ein, weil man sich ja auch ganz gut versteht. Und dann kam ja diese Corona-Pandemie und in der Corona-Pandemie hat es eine Sache gegeben, die man so ganz dringlichst benötigt hat und das sind so Mund- und Nasenschutz-Geschichten.
Freiheit ist es, Freiheit
auch, ja, Marius, zwei Sachen braucht man, Masken und ein Konzert von Marius Müller-Westernhagen. So, und und Finn Kliemann hat sich dann über die komplette 2020er Zeit.
Sorry.
Ja, jetzt habe ich auch einen Ohrwurm. Hat sich dann über den Sommer 2020 mehrmals dazu geäußert, dass er es ja ekelhaft findet, wenn sich Firmen jetzt versuchen oder allgemein, wenn man versucht, sich jetzt an dieser Pandemie zu bereichern. Ganz, ganz viele Menschen leiden darunter, da hat er ja auch recht. Und man müsste da mal was machen, was irgendwie so nicht auf Profit aus ist. Und das machen sie jetzt, weil sie verkaufen jetzt einfach Fair Trade, Fair Fashion Masken, produziert in Portugal, und verticken das an die Republik. So, und da haben wir ganz, ganz viele Leute, haben wir, weil Finn Kliemann ja auch einen guten Ruf hat, ne? Finn Kliemann, man hat ja immer bei Finn Kliemann hat man ja immer ganz gerne weggeguckt, ne? Über ein paar Sachen der Vergangenheit können wir gleich sprechen, warum ich da auch schon 2019 und 20 gesagt habe, ey, shit, Mann, also das ist nicht so cool, was der da macht, aber alle haben dann da ihre Masken gekauft, unter anderem dann eben auch Großabnehmer. Und für diese Großabnehmer brauchen wir natürlich große Mengen an Masken. Und das wurde dann über eine Fashion-Seite, also Zalando für Faires quasi, About You heißt die Seite, wurde das dann vertickt. Da konnte man große Mengen abnehmen und das wurde auch gemacht. Da wurden Millionen Masken verkauft und wie sich herausgestellt hat, und das hat eben Jan Böhmermann und das Team dahinter, also eher wahrscheinlich das Team dahinter als Jan Böhmermann, aber der hat es dann ultimativ vorgetragen, haben dann herausgefunden, dass diese Masken eben nicht fair in Portugal produziert worden sind, sondern in Bangladesch und Vietnam. Und Bangladesch und Vietnam sind so ziemlich das Schlimmste, was es gibt. Also schlimmer als China. Und das heißt was. Also da sprechen wir wirklich von 14 bis 16 Stunden Schichten. Wir sprechen von einem Lohn, der selbst für den Standard in Bangladesch weit unter dem, was nötig ist, um sich irgendwie über Wasser zu halten, ist. Und da werden auch Menschen gezwungen. Also da ist auch Zwangsarbeit im Spiel und mit Sicherheit auch Kinderarbeit. Das ist eine ganz, ganz wilde, schwierige Geschichte. Und da haben sie ihren Shit produzieren lassen, was ja jetzt erstmal etwas ist, das nicht also das schlimm ist, aber nach unserem moralischen Kompass nicht schlimm ist, weil es alle machen. Es sei denn, man sagt eben, ja, aber das ist ja aus Portugal und alles ist fair hier, was Finn gemacht hat. Und dann kam eben nochmal, und das kannst du ja vielleicht nochmal erklären, der absolute Super-GAU dann für mich auch nochmal mit den Maskenspenden.
Ja. Und das ist in diesem Zusammenhang, glaube ich, das ist so das Worst-Case-Szenario, neben dem Worst-Case-Szenario, was es eh da gab, aber das ist so das Schlimmste, was da passiert ist, und zwar wurde im Rahmen der Produktion in Vietnam und Bangladesch erstmal vorgegeben, dass es eben nicht in diesen Ländern produziert wurde, sondern in Europa, mit Fokus auf Portugal und Serbien. Aber bei diesen ersten Chargen dieser Masten, die ersten 100.000 Stück, gab es halt Mängel. Welche Mängel lasse ich erstmal dahingestellt, aber es gibt erstmal Mängel. Diese Mängel führten dazu, dass die Masten nicht verkauft werden konnten. Und wozu hat man sich dann entschieden? Genau das, was man als Deutscher macht, wenn man etwas nicht verkaufen kann, man gibt es an die Ausländer. Ja. Und das hat so für mich auch echt einen sehr, sehr faden Beigeschmack, weil damit jede Form von Aktivismus in der Vergangenheit auch aufgehoben wird. Ne? Denn wenn es ums reine Kapital geht, scheint man sich doch relativ klar positioniert zu haben. Nämlich 100.000 Masken in zwei Chargen wurden einmal nach Griechenland, Moria wohl auch, auf jeden Fall nach Griechenland und nach Bulgarien geschickt, um dort Geflüchteten oder Flüchtlingcamps damit auszustatten.
Ja.
Und nicht, dass das schlimm genug wäre, die Mängelliste, auf die wir jetzt eingehen werden, war, dass die Masken nur einlagig waren. Also man kann sagen, das ist wie Toilettenpapier gewesen, dass sie defekt waren, dass sie zu groß waren und dass sie dass die Tragebänder abgerissen, schnell abreißen. Also hat man denen mehr oder weniger den Müll gespendet.
Genau. Nicht mehr oder weniger, einfach so
fucking. Man hat den Müll gespendet. Und man hat nicht nur gespendet, Teile von diesen Spenden wurden von gewissen Organisationen, wie auch bereits bekannt gegeben wurde, wurden gekauft und dann gespendet. Das heißt, die Global Tactics Leute haben Teile dieser 100.000er-Charge zum Einkaufspreis verkauft.
Den Einkaufspreis, den sie nicht bezahlt haben, muss man dazu auch nochmal sagen.
Den sie nicht bezahlt haben, und dann wurde das gespendet. Und da gibt es einen Bericht von einem dazugehörigen Verein, da handelt es sich wohl um 6.000 Masken, hat da gesagt, Alter, das kann ja wohl nicht sein.
Ja, und dann möchte ich an der Stelle vielleicht auch nochmal betonen, das kann ja wirklich nicht sein. Also das kann ja wirklich nicht sein. Das ist ja dann wirklich das Allerletzte. Das absolut Allerletzte, was da passiert ist. Es ist wirklich sehr, sehr schlimm. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo eines der Aushängeschilder für ey, ist cool und lass mal über den Tellerrand gucken und lass mal so ein bisschen den Planeten ein bisschen besser machen und nicht immer nur auf persönlichen Profit gucken. Dieses Aushängeschild in dieser Welt der schmutzigen InfluencerInnen hat jetzt richtig auf die Fresse gekriegt, weil er richtig in die Kacke gegriffen hat.
Viele. Ja, ich möchte dazu nochmal, bevor es weitergeht, bevor wir das aus den Augen verlieren, ich habe hier einen Artikel gerade hier und würde das mal vorlesen.
Ja, bitte.
Der Verein Wir Packen's an e.V., Nothilfe für Geflüchtete, schreibt in einem dazugehörigen Artikel der ist, glaube ich, rausgekommen vom 6.5. oder vom 7.5., also sie haben kurz danach geschrieben, Ich zitiere mal: In diesem Zeitraum fiel das Angebot von Global Tactics an uns herangetragen über Instagram, was wir wie ein Geschenk des Himmels empfanden. Wir waren heilfroh über die zum Selbstkostenpreis angebotenen wiederverwendbaren Masken, die aus Portugal direkt nach Chios geliefert werden sollten. Wow. Nach intensiver Prüfung und Abwägung entschlossen wir uns, das Angebot anzunehmen. Wir kauften 5.400 Masken zum Preis von insgesamt 6.297,48 €. Darüber hinaus wurden 600 Masken gespendet und die Versandkosten nach Griechenland übernommen. Wir waren überglücklich, weil das bedeutet, dass wenigstens jede Geflüchtete im Lager Vial erstmal eine Maske haben konnte. Das Allerschlimmste daran war aber nicht der Umgang mit uns, sondern dass Geschäftemacher auf dem Rücken von Schutzsuchenden, von Menschen, die in Krieg und Elend flüchten, die Schutz brauchen, anstatt Betrug.
Ja, ja, geil. Kannst du einfach so stehen lassen, ne?
Ja, der Verein hat sich geäußert, da geht es um 6.000 Masken, die wohl von Global Tactics weitergegeben wurde, wiederverwendbar aus dem Katalog. Das ist halt bitter. Ja. Zum Einkaufspreis, schmackhaft.
Ja, jetzt natürlich die Frage, ob die dann auch zu den 100.000 gehörten, die mangelhaft gewesen sind. Weiß man das?
Das ist nicht klar, aber sie gehörten ja zu den, da sie zum Einkaufspreis überlassen wurden.
Was ja auch gelogen ist, weil wenn du
also 6.000 für 5.400... Also das ist sehr schwierig zu sagen. Es gibt aber auf jeden Fall diese Stellungnahme. Im April 2022 sahen wir uns in der Verantwortung. Also es war genau diese Zeit.
Ja, es ist genau diese Zeit, aber man weiß es nicht. Also wenn diese Masken zu den 100.000 fehlerhaften gehören würden, was ich jetzt nicht weiß und da rauslesen kann, dann wäre das der absolute Super-GAU. Aber selbst wenn es einfach nur Bangladescher Masken gewesen sind, dann würde ich sagen, erstens, es ist nicht der Einkaufspreis gewesen, denn der lag ja irgendwie bei 40 Cent oder so. Und 6.000 für 5.400 Masken hört sich jetzt für mich nicht nach 40 Cent pro Stück an. Aber das
sind 95 Cent.
Aber das ist nur meine Mathematik. Ne? Und zweitens, auf dem Rücken von Schutzbedürftigen selber die Taschen voll machen, ist so ziemlich das Dreckigste, was man tun kann. Ne? Also das ist so wirklich das Dreckigste, was man machen kann. Und da hat sich Finn Kliman und auch das ganze Team dahinter keinen großen Gefallen getan. Jetzt gib mir mal eine Einschätzung. Was hältst du denn davon? Du hast es bestimmt behandelt. Ich habe es behandelt. Was kam dir so in den Kopf?
Ich war froh. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber ich war erst schockiert, aber dann froh. Und der Grund, warum ich froh war, ist, weil sich herausgestellt hat, dass mein moralischer Wertekompass deutlich über dem von Finn Kliman ist, was ich nicht gedacht hätte. Das heißt, dass die Tatsache, dass mich die jahrelange Konfrontation mit der Industrie des Influencers noch nicht so abgefuckt hat, dass ich sowas niemals tun würde, ja, hat mich gefreut. Für mich selbst. Dass natürlich die Tatsache, dass das passiert ist, bedeutet, dass die Leute von dem super enttäuscht sind und viele Leute, die das zum Vorbild genommen haben, halt einfach auch echt eine Menge, also richtig traurig waren, ist natürlich sehr schade. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war froh für mich, weil froh ist ein komisches Wort, aber ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, Alter, sogar Finn Kliman hat's verkackt. Weißt du? Das war so ein bisschen mein Vibe. Also bei den ganzen Sachen, die wir angeboten kriegen oder ich auch, habe ich es nicht so sehr verkackt wie Finn Kliman. Lol. Das muss man sich mal vorstellen. Und der hat ja wirklich als das menschgewordene Alibi hat er ja wirklich ein Standalone-Sachen. Ne?
Ja.
War Standalone. Und das war mein erster oder meine kurz danach stattfindenden Gedanken war, neben dem ganzen Schock und der Tatsache, dass es natürlich unglaublich ist, war ich froh irgendwo. Ich habe mich nicht gefreut wegen Schadenfreude, sondern ich habe mich gefreut, weil ich dachte, Alter, es ist doch noch nicht Hopfen und Malz für dich verloren, weil sowas hättest du nicht getan und sowas hast du auch nicht getan.
Ja.
So war ein bisschen, ja. Dachte ich.
Ja, das ist, es ist für einen, ich habe den Gedanken hatte ich nicht, aber es liegt auch daran, weil ich glaube, sowas für mich noch nicht mal im Ansatz in Frage käme. Ja, also ja. Das ist halt so eine Geschichte, wo ich mir denke, Alter, ich find's ja in Ordnung. So, es gibt ja auch mehrere Dinge, die man da beleuchten kann, wo man potenziell so eine Bangladescher-Produktion mit rechtfertigen kann, wenn man es offen kommuniziert. Da gibt es diesen, ich weiß nicht, ob es Stern oder Spiegel gewesen ist, wo eine Näherin aus Bangladesch zugeschaltet gewesen ist und die gesagt hat, ey Freunde, also ich meine, ihr könnt da ja schön rumlabern mit euren Menschenrechten und so, aber und dass das alles unfair ist und dass das alles ungerecht ist, aber wir sind derzeit in einer Situation, wo keine Aufträge mehr reinkommen. Und dadurch, dass keine Aufträge mehr reinkommen, ist das wenige Geld, das wir da noch verdienen, auch noch weg. Und dann hat die quasi aufgerufen, sich den Billigscheiß aus Bangladesch zu kaufen, damit die Arbeit haben. Ja. Und gerade während der Corona-Pandemie gab es da wohl super viele Engpässe und super viele Menschen haben ihre Position in der Fabrik dann oder in den Fabriken verloren. Und da gab es wohl Grund auch irgendwie, auch wenn mit einem zugedrückten Auge, und das ist sehr zugedrückt, gab es wohl Wege, wie man das hätte rechtfertigen können. Das Problem ist nur, es wurde nicht gemacht. Das ganz, ganz große Problem an dieser Geschichte ist, dass Fair Fashion, also nachhaltige, cruelty-free Mode, bespuckt es jetzt. Weil einer der größten Influencer, der das beworben hat und der immer betont hat, ey, das ist uncool, was auf diesem Planeten passiert, ist uncool, wie Klamotten gemacht werden, ist uncool, was Adidas und Nike und so machen, die sind nur auf Profit aus, das sind Profitgeier und die gucken nicht auf Menschen und hier, wir machen das und deswegen kauft ihr bei uns, weil bei uns ist alles in Ordnung und bei uns werden die Menschen fair behandelt. Und das nennt sich dann Fair Fashion und das kann man bei uns, das kann man hier bei uns erwerben. Und dann stellt sich heraus, dass dieses Aushängeschild mit der Firma dahinter oder den Firmen dahinter ein skrupelloser Pisser ist, der bei der erstbesten Gelegenheit guckt, wo er die Scheiße am möglichst günstig produzieren lässt, um dann eine Krise auszunutzen, um sich die Taschen voll zu machen. Also wir sprechen da wirklich von einer halben Million, die da gemacht worden ist, alleine über den Shop von Finn Kliman. So, das ist alleine der Shop von Finn Kliman, wo ja angeblich nur die portugiesischen Masken verkauft worden sind. Aber das ist jetzt auch wieder so eine Geschichte, wo selbst ich sage angeblich, weil man weiß es einfach nicht.
Ich habe 490.000 Euro Umsatz und 432.000 Euro Gewinn.
Naja, Gewinn vor Steuern.
Ja? Vor Steuern, genau.
Genau, Gewinn vor Steuern. Also kannst du davon ausgehen, dass damit so gute 300.000 gemacht worden sind. Roundabout. 200 bis 300.000, so um den Dreh. Die Geschichte, die mich so ein bisschen hat zweifeln lassen, ist Tom hier von Twitch hat geschrieben, dass die sich aus dem Finn-Kliman-Shop Masken bestellt haben. Und die wären wohl von der Qualität her absolut grausam gewesen. Und die haben sich richtig geärgert, da 2,20 Euro für bezahlt zu haben, weil das wohl wirklich schlechte Masken gewesen sind. Und hat dann auch Bilder davon geschickt. Und die sahen wirklich nicht aus, als ob die jetzt irgendwie hochwertig in Portugal produziert worden wären, als ob da guter Stoff verwendet worden ist. Das sah halt genauso aus wie die Billigmasken, die in den Flüchtlingslagern gelandet sind, nur eben doppellagig. Und dann kann man natürlich insgesamt in Frage stellen, ob da überhaupt irgendwas in Portugal passiert ist.
Ja, ich hab das Bild nicht gesehen. Hat er das getwittert oder hat er das so geschickt? Nee,
privat geschickt.
Ah, okay, alles klar. Also, ich glaube, das Problem an der ganzen Tatsache ist nicht die, müssen wir mal separat ausklammern. Der Betrug, der da stattfindet, ist ja nicht die Tatsache, dass das per se in Bangladesch hergestellt werden muss, weil das ist der Standard.
Genau.
Also der Standard ist, dass durch eine Globalisierung das halt überall hergestellt werden kann. Ne? Also was willst du machen? Du kannst dich diesbezüglich gerne verwehren oder kannst es halt dann die freie Entscheidung treffen, nicht zu kaufen, also nicht da zu kaufen. Aber die Wirklichkeit ist, dass das halt passiert, ne? Ob du das willst oder nicht, das passiert. das Verwerfliche an der ganzen Scheiße ist halt dieser Betrug durch, das wird in einem Land hergestellt, in dem Leute fair bezahlt werden, Arbeitsschutz, Arbeitsrecht gilt und dann mit diesem Argument Leute einzufangen, die halt immer darauf achten wollen, die Arbeitsbedingungen und die Herstellungsprozesse in die Wahl ihrer Produkte mit einfließen zu lassen. Ich glaube, das ist das Katastrophalste.
Da sind so die Menschen, die versuchen, in einem wirklich kaputten System so weit wie ihnen möglich zumindest noch im Ansatz
und das ist, glaube ich,
Gutes zu tun.
Das ist das Schlimmste. Also das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, das macht den Betrug eigentlich so katastrophal. Nicht, dass du etwas machst, das du vielleicht als deinen Standard gut findest und als andere Standards nicht, sondern dass du etwas machst, das deinem Standard genügt, aber anderen nicht, aber trotzdem du vorgibst, damit du den Verkauf machen kannst.
Ja.
Und das ist niemals etwas, was man Finn Kliman hätte zugetraut. Also der NFT-verkaufende Artist, der auch Kunst auf Bilder druckt und so Scheiß. Also das ist nichts, was man dem hätte zugetraut. Und da liegt eigentlich die Krux. Du hast ja nicht, jetzt lassen wir es mal dahingestellt, du hast ja jetzt nicht irgendwie versucht, ein bisschen mehr Geld zu machen und ein bisschen was hier flunkert, sondern du hast halt Leute, die versuchten wollten, einen Unterschied zu machen, übel über den Tisch gehauen. Und die sich eh hilflos fühlen, nochmal extra in einen hilfloseren Kontext gedrückt.
Ja.
Leute, die eh den Eindruck haben, dass sie wenig machen können, weil die Welt aus den Fugen gerät, und das Wenige, was sie machen können, das hast du ihnen dann nochmal genommen, Alter. Auch diesen kleinen Bereich der Selbstkontrolle, dieses kleine diese kleine, guck mal, das ist zumindest etwas, was ich tun kann. Das hast du denen einfach weggenommen und da liegt halt einfach. Also da denke ich.
Ja, ich glaube, dass noch nicht mal die Leute jetzt großartig betroffen sind davon. Also ich glaube, das werden die allerwenigsten werden sagen, ey, pass auf, ich habe bislang immer geguckt, dass ich faires Zeug hole, aber jetzt scheiß drauf. Jetzt wird halt wieder konsumiert bis zum Umfallen. Die sind einfach nur brutal enttäuscht, aber deren Weltbild wird nicht zerschmettert dadurch. Viel entscheidender ist, dass der Großteil der Gesellschaft ja jetzt schon da irgendwie einen Fick drauf gibt. So ein Großteil der Gesellschaft denkt sich ja jetzt schon, ey, pass mal auf, also ist Kapitalismus, das System ist schlecht und weil das System schlecht ist, kann ich auch nichts Gutes tun und ich muss es auch noch nicht mal probieren. Und diesen Menschen gibst du jetzt einfach Grund zur Annahme, dass sie Recht haben und Recht hätten. Weil sie sich dann so irgendwie mit dem erhobenen Finger dahinstellen können und sagen können, ey, pass mal auf, also ich würde das ja machen, aber da hast du ja auch so eine Global-Tech-Firma, die ja auch auf alle Werte spuckt. Und warum soll ich denn jetzt da noch mehr Geld ausgeben dafür, wo ich noch nicht mal weiß, ob das jetzt stimmt oder nicht? Ja. Und das ist auch berechtigt zum Teil.
Genau, und die Frage, und das ist halt das, was zusätzlich passiert durch diesen Betrug, die Frage ist halt, ist alles andere jetzt in Frage zu stellen? Also alle anderen Sachen, die jemals über Global Tactics verkauft wurden, wo nachhaltig drunter steht, ist das denn nachhaltig?
Ja.
Alle anderen Sachen, die Finn Kliman jemals verkauft hat, und ich habe selber mal eine Schallplatte gekauft, wo so eine Jacke dazu, gab es so eine schwarz-rote Jacke, oder so ein Windbreaker, also so eine Regenjacke. Ja. Und da ist sofort, wirklich, sagen, lass es 3 Tage gewesen sein, ist sofort der Reißverschluss kaputt gegangen. Und das ist ein Indikator dafür, dass das, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe davon aus, dass der seine ganze Scheiße in Bangladesch herstellt, Alter. Oder zum großen Teil. Weil das ist auch, das, ich habe mir da nicht groß eine Platte gemacht, weil es war halt eine Beilage zur Musik, ne? Aber Alter. Stell dir mal vor, du kaufst das in irgendeinem Laden von denen und das ist halt einfach Billo. Was ist denn, wenn all diese Sachen nicht klar sind? Was ist denn, wenn der das gar nicht in Portugal herstellt?
Ja.
So, und das sind die Fragen, die jetzt eine Katastrophe sind, ne? Und einfach viel zu viel Spielraum lassen für schädliches Gedankengut und vor allen Dingen, und da muss man auch sagen, das ist, wenn Finn Kliman verkackt, wem soll man denn dann noch glauben?
Ja.
Auch sowas kommt dann ins Spiel. So, wenn alle Influencer da draußen halt vollkommen verstrahlt sind und Finn Kliemann einer von den Guten ist und selbst der es nicht hinkriegt, wem soll man denn dann überhaupt noch glauben?
Ja, ja, das ist auch eine Geschichte. Ich glaube, der dunkle Parabelritter hat da gestern noch ein Video released, wo auch insane viel persönlicher Hass dabei gewesen ist. Also da wurde Finn Kliemann...
Müssen wir heute noch angucken.
Da wurde Finn Kliemann auch mit CDU-Politikern verglichen, wo ich mir halt so denke, ja nee, kannst du nicht machen. So, weil bei aller inhaltlichen Nähe, also Maskendeal, darf man nicht vergessen, dass Finn Kliemann ein Unternehmer ist. Also ob er jetzt ein Guter sein möchte oder vorgibt, einer zu sein oder einer, der irgendwie auf Menschenrechte guckt oder so, das sei mal dahingestellt. Aber du kannst einen Unternehmer niemals mit einem gewählten Volksvertreter vergleichen oder die Schwere des Missbrauchs irgendwie vergleichen. Das funktioniert nicht, weil du auf der einen Seite jemanden hast, der eigentlich nur seinem eigenen Geldbeutel Rechtschaffenheit schuldig ist. Und auf der anderen Seite hast du jemanden, der dem deutschen Volk Rechtschaffenheit schuldig ist. Also das kann man nicht vergleichen, sollte man auch nicht vergleichen. Da ist das Machtverhältnis einfach ein komplett anderes. Und dann wurde auch noch gesagt, das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders, dass der Fehler von Finn Kliemann oder die Fehler von Finn Kliemann jetzt dafür sorgen, dass Influencer nicht mehr geglaubt wird. Und ich glaube, das passiert nicht, weil wenn das wirklich stimmen würde, dass Fehltritte von InfluencerInnen irgendwie dazu sorgen würden, dass dann auch allen zu gleichem Maße nicht mehr vertraut wird, dann wird niemand mehr YouTube und Twitch gucken, weil da schon so viel Scheiße passiert ist. Wirklich auch das, was Finn Kliemann macht, ist ja Norm. So, dieser riesige Skandal, den Finn Kliemann da jetzt losgelöst hat, der ist ja eigentlich die Norm. Ja, billige Scheiße in Bangladesch produzieren lassen und überteuert verticken, ist ja eines der Haupteinnahmequellen der Influencer-Szene. Ja, und irgendwie so den Schein zu wagen, dann trotzdem noch ein bisschen Charity zu machen oder so, also sich mit so einer Social Justice, mit so einem Social Justice Stempel zu versehen, das ist ja auch in der Norm, ne? So, man möchte ja sie irgendwie immer öffentlich positionieren und sagen, ey, guck mal, ich tue was Gutes, und dann klatschen alle und geben dir noch mehr Geld. Das ist ja auch die Norm. Und das ist auch so der größte Punkt, es vertraut ja sowieso niemand InfluencerInnen. Bei der riesigen Anzahl an Werbeeinblendungen, die da überall kommen, bei den Partnern und Firmen, die gewechselt werden wie Unterwäsche, da hat ja sowieso niemand mehr einen Überblick. Außer die Jungen und Naiven oder die Naiven insgesamt. Und denen wird das jetzt auch nicht irgendwie großartig nochmal einen in den Karren treten. Ich glaube, viele sind individuell von Finn Kliemann enttäuscht. So, und auch da denke ich mir, why? So, es war ja nicht so, als ob davor schon alles so unternehmerisch durchsichtig gewesen ist und man dem hätte alles abkaufen sollen, was er so von sich gegeben hat. Und dazu kommt ja auch noch, und das ist, glaube ich, für mich so der größte Punkt, der für mich die größte Rolle spielt. Ich glaube wirklich, dass Finn Kliemann in diesem riesigen Haifischbecken von Arschlöchern immer noch unterm Strich wirklich jemand ist, der zu den Besseren gehören will, aber dumme Entscheidungen getroffen hat. Und dann doch irgendwann hat das Portemonnaie dann gesagt, ey, pass mal auf, wir machen das jetzt so. I don't know.
Also ich glaube, um dein Argument mal direkt aufzugreifen, das könnte stimmen, was du sagst. Es ist nicht so, dass Influencer kollektiv Influencer devaluieren. Also vielleicht nicht in diesem Bereich, von wegen Glauben, ne? Vielleicht ist es andersrum. Vielleicht ist es jetzt einfacher, sich über diesem Standard, der anscheinend wirklich alle betrifft, zu erheben. Weißt du? Also, so wie ich gerade meinte, es ist jetzt halt easy as fuck eigentlich, kein Maskendeal zu machen, um sich darüber zu erheben. Das Einzige, was du nicht machen darfst, sind halt wirklich ein paar Sachen so. Du darfst halt kein Casino-Content groß durch die Gegend pushen und Kinder in die Slot-Machines treiben. Du darfst keine Maskendeals machen. Du darfst keine große NFT-Scams durchzügeln, und dann bist du schon deutlich über dem Durchschnitt.
Grundsätzlich kannst du sagen, guck dir einfach an, was Knossi und Monte die letzten 2,5 Jahre gemacht haben, und mach das einfach nicht. Und dann bist du deutlich über dem Schnitt. Ja.
Dann bist du über dem Schnitt. einfach über dem Sniderino. Ja? So, das ist vielleicht noch etwas, aber es ist Wahnsinn.
Wenn es sowas wie kollektives InfluencerInnen-Versagen wirklich gäbe, also dass eine komplette Szene darunter leidet, wenn eine Person in die Scheiße greift, dann gäbe es uns nicht mehr. Dann würde es diesen Podcast auch nicht geben. Weil dann würden unsere Streams ungefähr so ablaufen, dann würden wir jeden Tag jeweils 2,5 Stunden streamen und die einzigen, die sich zuschauen, sind wir beide gegenseitig. Das wäre unsere.
Good job, Carl. Keep it going.
Und dann schreibe ich dann irgendwann in den Chat so, ich mache mich dann auch los, muss auch selber streamen. Und sagst du, ja, ich mache jetzt auch einen Stream aus, guck zu bei dir. Und dann wird gewechselt und dann ist der Nightbot da und du und dann war's das.
Und der Mobot. Ja,
und der Mobot sind auch noch da. Das war's. Aber das passiert ja immer nicht, ne? Die traurige Realität ist, in 2 Wochen werden das alle vergessen haben.
Ja.
In zwei Wochen,
das habe ich auch gesagt.
In 2 Wochen werden das alle vergessen haben. In 2 Wochen wird Global Tactics einfach zumachen und dieser Paul wird irgendwo in einer anderen von seinen 17 Firmen verschwinden und es wird so weitergehen wie bisher. Das ist das, was passieren wird. Weil es so herrlich wir uns auch alle derzeit darüber aufregen und so herrlich das Ganze auch auf Twitter trendet, so hart wird es auch vergessen. Und so wenig Konsequenzen werden daraus gezogen. Wie viele Skandale gab es denn schon alleine in den letzten 24 Monaten?
Ja, allein in den letzten 5 Monaten.
Ja.
Was da schon los war. Das ist halt egal.
Die aufgekommen sind, die hochgepoppt sind und dann wurde gesagt, ach komm, so schlimm ist er nicht. Das war bei allen so. Immer.
Ja.
Ja. Wir müssen da jetzt keine Beispiele nennen, aber also wenn es darum, also ich meine.
Für Beispiele einfach die letzten 5 Monate des Podcasts hören.
Ich meine, guck mal, wir regen uns darüber auf, dass ein 6-stelliger Umsatz gemacht worden ist mit Verarsche. So, der Monte hat auch einen 6-stelligen Umsatz mit Verarsche gemacht.
Ja.
Aber das ist vom Härtegrad natürlich nicht miteinander zu vergleichen, weil hier natürlich dann auch schutzbedürftige, flüchtende Menschen nochmal verarscht worden sind. Und weil man sich insgesamt so ein höheres Ding gegeben hat. Aber grundsätzlich glaube ich, dass nur, weil die Fallhöhe höher ist, also Finn Kliman ist auf diesem heftigen moralischen Podest unterwegs gewesen, von dem er jetzt runtergekracht ist. Ne? Auf das müssen andere erstmal draufkommen. Und weil die da eben nicht drauf sind, fallen sie eben sehr viel tiefer. Und dann juckt es niemanden. Und die haben ein bisschen mehr Pufferzone und ein bisschen mehr Spielraum, wenn es um Scheiße geht. Aber auch das wird sehr schnell vergessen werden. Und welche Konsequenzen soll man denn jetzt da als Individuum daraus ziehen? Also das ist so immer das, wo ich mir denke, was kann man jetzt tun?
Ja, du hast recht mit dem 2 Wochen ist es vergessen. Ich glaube, das ist die Krux an der ganzen Sache. Ich meine, da gibt es auch persönliche Sympathie, aber das muss man auch hinzufügen. Es gibt allem Anschein nach keine ersichtlichen Konsequenzen für das katastrophalste Fehlverhalten. Also ich meine, das Ganze fängt an einem Punkt an, an dem, den viele Leute vergessen haben, aber 2012, gab es einen Streamer, der jetzt sein Comeback vor einigen Jahren gefeiert hat, der damals Donations gescammt hat, indem er vorgegeben hat, querschnittsgelähmt zu sein. Querschnittsgelähmt, ja. Der saß im Rollstuhl und ist dann aus Versehen mal aufgestanden. Ist wieder da, streamt auch wieder. Ne? Und hat auch eine Zielgruppe. Es gibt Influencer, die haben vorgegeben, homosexuell zu sein, als soziales Experiment. Ja. Es gibt alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Bombenpranks, Leute, die das Katastrophalste. Und da muss man ganz einfach sagen, das größte Problem, was diese Industrie hat, ist die fehlende Selbstreflexion und die fehlenden Selbstkonsequenzen.
Ja.
Ja?
Und denn damit,
ich habe bei diesen Leuten auch nicht den Eindruck, dass da irgendwas passiert ist im Verstand.
Ey, und ich sage noch nicht mal, weil das glaube ich auch, dass das nicht notwendig ist. Ich glaube nicht, dass das ist dieses Schwarz-Weiß-Denken, wo ich mittlerweile glücklicherweise von weggekommen bin und auch versuche, aktiv mich dagegen zu wehren, weil natürlich ist so der erste Impuls, du greifst in die Scheiße und das, du greifst heftig in die Scheiße. Warum wird da überhaupt noch irgendwas mit dem gemacht? So, und ich denke mir, das ist ja gar nicht nötig. Das ist ja gar nicht nötig. So die ultimative Konsequenz nach dem Motto, jemand greift in die Scheiße und ist dann weg und raus aus der Öffentlichkeit. Das muss ja gar nicht der Fall sein. Aber es sollte doch zumindest irgendwo an irgendeiner Stelle ein Rädchen gedreht werden. Dass man ein bisschen vorsichtiger wird, wenn es um Zusammenarbeiten geht. Dass man ein bisschen vorsichtiger wird, wenn es darum geht, als Agentur irgendwelche Werbeverpartnerungen da zu vermitteln oder da zusammenzuarbeiten. Weißt du, einfach nur so ein bisschen Integrität in diese Szene reinzubringen. Dass an den richtigen Stellen geguckt wird, ob man denn jetzt da zusammenarbeiten sollte oder nicht. Aber es wird nicht gemacht, weil es niemanden interessiert. Die Zuschauerschaft ist da wirklich, und das muss ich so sagen, die Zuschauerschaft ist entscheidend dafür, dass Konsequenzen nicht erwünscht sind. Und das ist auch zu einem gewissen Grad sehr verständlich. Denn wer sind denn die Menschen und wann konsumieren sie denn den Scheiß, den wir machen? Wenn sie ein bisschen Freizeit haben, wenn sie ein bisschen abschalten wollen. Ne? Dann gibt es halt manche, die wollen ein bisschen Spaß haben, dann gibt es andere, die wollen ein bisschen Gameplay gucken, dann gibt es andere, die wollen sich mit ein paar ernsteren Themen beschäftigen, aber grundsätzlich ist das Hobby und Freizeit und ich beschäftige mich, während ich nichts anderes zu tun habe. Das ist es, mehr nicht. Nicht mehr, nicht weniger. Das sind keine Prediger, das sind keine Best Friends, also die Fälle gibt es bedauerlicherweise auch, aber das ist jetzt die Mehrheit und die wollen ja gar nicht so diese ganzen Konsequenzen haben. Die wollen ihren Scheiß und die wollen ein bisschen den Alltag vergessen und dann juckt es die halt nicht, was letzte Woche passiert ist. Und solange das der Fall ist, solange die Zuschauerschaft keine Konsequenzen fordert und nicht durch Nicht-Gucken bestraft, also indem man sagt, ey, okay, da wurde jetzt ein Schritt zu weit gegangen für mich, jetzt will ich damit nichts mehr zu tun haben und dann gucke ich mir eben irgendeinen anderen an, der zur selben Zeit das Gleiche macht. Nee, das passiert ja nicht. Und warum sollte dann irgendein anderer aus der Szene reagieren?
Ja, verstehe ich. Das verstehe ich. Es ist keine Ahnung.
Ja, ich glaube, Finn Kliemann ist jetzt erstmal für ein halbes Jährchen bis Jährchen einfach weg.
Weg und dann kommt er wieder.
Und dann wird er wieder.
Im kommen. Album.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist
und das so. Und ich werde es mehr kaufen.
Ja, wahrscheinlich ist das so. Wahrscheinlich wird es so kommen und die Leute, die dann jetzt auch wirklich mal Konsequenzen spüren sollten, und ich würde da Finn Kliemann, glaube ich, noch nicht mal an erste Stelle packen. Ich habe bei dieser kompletten Geschichte, ich weiß nicht, ob es dir genauso ging, immer diesen permanenten Vibe gehabt, was dieser Paul eigentlich für ein Bastard ist. Dieser Globaltext-Typ.
Das ist so Tom gewesen, oder?
Oder lass es Tom sein, ist auch scheißegal, wie der heißt. Dieser Tom. Da habe ich mir die ganze Zeit, was ist das denn eigentlich für eine shady Figur?
Ja. Wahnsinn, ne?
Ja, weil der hat sich doch einfach ganz bewusst an Finn Kliemann gehangen und sich gedacht, ey, pass mal auf.
Für das Image.
Der hat ein cooles Image und da machen wir jetzt. Da machen wir jetzt richtig Kohle draus. Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld der verdient hat. Die haben ja mit ihrer Global Tech Firma irgendwie, was weiß ich, ich glaube 19 Millionen Umsatz gefahren. Holy shit.
Im Jahr 2020 und das sind die, ein Großteil davon sind halt Masken.
Also das ist viel Geld. Der wird sehr viel Geld haben. Und was mich auch interessiert an dieser ganzen Thematik ist, ob denn da jetzt auch juristisch irgendwelche Schritte eingeleitet werden. Weil das habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht. Ich dachte mir die ganze Zeit, okay, wer wird denn da jetzt eigentlich von wem am härtesten verklagt?
Also Global Tactics wird diese andere Klage von About You bekommen, ja. Diesem großen Modestore, wo die Masken unter portugiesischer Labeling angeboten wurde und einfach auch verkauft wurden. Das allem Anschein nach ist das halt nicht der Fall gewesen und die haben das jetzt auch aufgearbeitet und je nachdem, wie das weiterläuft, aber die müssen das auch machen. Die sind ja ihren Käufern verpflichtet, das zu tun. Wenn eine Modelabel oder eine Modeplattform, die dann sagt, ja, das ist in Europa produziert und sowas, da nicht reagiert und die Leute, die darauf Wert legen, bei der Plattform einkaufen und merken, dass denen das dann vielleicht doch nicht so wichtig ist, dann kaufen die da nicht mehr ein. Also ist die Verpflichtung nicht nur vielleicht etwas aus dem Geschäftsschädigend heraus zu machen, weil man Schaden genommen hat und auch betrogen wurde tatsächlich, sondern auch, der Verantwortung dem Käufer gegenüber.
Ja.
So, das ist ja eine, auch noch eine ganz, das ist ja eine andere Herangehensweise. Ne?
Ganz crazy.
Schon, das ist schon. Pff. Ja. Hast du noch was? Ansonsten würde ich heute nicht so lange machen. Ich würde heute einfach mal nicht so lange machen.
Ja, ich kann die letzten fünf Minuten noch füllen.
Füll sie.
Und zwar, indem ich euch eine schöne Woche wünschen möchte. Ich habe auch viel um die Ohren, weil wir nach einem neuen Häuschen suchen. Und ich komme gerade von einem Termin und muss jetzt hoffentlich direkt in den nächsten rein.
Ja.
Wenn alles gut läuft. Deswegen bin ich...
Das ist ein Haus für die Hunde jetzt auch.
Ist nur ein Haus für die Hunde, ja. Also Lea ist ja aus 4 geworden. Und da dachten wir, es ist Zeit für ein eigenes Haus. Ne? Da soll sie mal gucken, dass er auf dem eigenen 4 Beinen steht und mal ein bisschen selbstständig wird. Aber lasst euch nicht verarschen da draußen. Ich glaube, dass man auch bei Finn Kliman hat so ein bisschen sehen können, dass da vielleicht potenziell ein bisschen Schein vorhanden sein könnte. Also ich meine, welcher wohltätige Supermann ist denn bitte nicht in der Lage, Handwerker zu bezahlen, während er sich 2 Wochen vorher einfach aus Zufall irgendwelche Immobilien kauft?
Wasserturm verkauft.
Ja, und das geht ja jetzt nicht nur um den Wasserturm, sondern da wurden ja auch noch ein paar andere Immobilien gekauft, ne, die dann frisch gemacht worden sind. Also das ist ja so eine Geschichte, da kann man hingucken, da kann man Konsequenzen draus ziehen. Und die Einzigen, die Konsequenzen ziehen können, seid ihr. Wenn euch dieser Podcast hier zu antideutsch ist, dann hört ihn nicht mehr. Weil damit bestraft ihr uns am meisten. Und wenn ihr ihn gut findet, weil wir eben doch ein bisschen deutscher und völkischer geworden sind, ne? Auch mit ein bisschen deutschem Akzent am Anfang und mit ein bisschen gegen links Twitter schießen und so. Falls euch das dann jetzt auch gefällt, dann teilt den Podcast doch ganz gerne mit euren Freunden und eurer Familie. Ja, verbreitet ihn, empfehlt ihn weiter, gebt dem Ganzen eine Bewertung, egal wo. Wir sind auf allen Plattformen zu erreichen, solange bis Spotify endlich sagt, okay, wir kaufen euch für eine hohe 7-stellige Summe. Übrigens an dieser Stelle E-Mails gehen an karlmannsland@funk.de. Da könnt ihr uns jederzeit eine E-Mail schicken mit einem Angebot. Passt auf euch auf. Denkt drüber nach, was ihr konsumiert und was ihr unterstützen wollt. Und dann können wir Stück für Stück über die Jahre, die uns bis die Klimakatastrophe alles vernichtet an Menschheit, noch einen zumindest halbwegs schöneren Planeten machen.
Ja, absolut. Karl, ich danke dir für deine kostbare Zeit heute. Und unter 200 Quadratmetern Wohnfläche für Hunde ist das nichts.
Nee, auf gar keinen Fall. Wir sind derzeit so, wir denken so, dass wir so, keine Ahnung, 400.000 Doppelhektar an Grundstück haben wollen und da eben so ein, keine Ahnung, 600 Quadratmeter Häuschen, vierstöckig.
Ja. So, dann tschüss. So, ich muss jetzt mal weiter reintreten übrigens. Jungs, wir fangen wieder an zu treten.